Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Keep It Grün, dem Podcast zu nachhaltiger Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle und dem Weltreisen heute auch. Wir sind hier bei Teil 2. Der Nils ist natürlich als Experte wieder dabei. Hallo Nils.
Hallo Franz.
Ein ganz kurzer Rückblick vielleicht auf die letzte Folge. In der letzten Folge hat der Nils erzählt, warum er nach Neuseeland aufgebrochen ist, welche Permakulturen und Farmen er da gesehen hat und warum es sich lohnt, einen bestimmten Fluss aufzusuchen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört euch gerne die letzte Folge an, Teil 1. Heute ist Teil 2 dran. Der Nils hat noch ein paar Sachen zu Neuseeland zu erzählen, hat er mir gesagt. Und dann geht's weiter in die nächsten Länder und wir erfahren, was er da so auf der Farm erlebt hat und was ich besonders spannend finde, was er alles mitgenommen hat, als er dann wieder in Deutschland war und wie er das Ganze umsetzen konnte. Also, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie es hier weitergeht. Und ich denke, euch geht's genauso. Deshalb, Nils, ich möchte dir hier die Bühne überlassen. Du hast gesagt, du hast noch ein paar Sachen, die du vielleicht zu Neuseeland sagen wolltest. Fang doch gerne damit an.
Ich würde eher gerne erstmal mit was ganz, ganz, ganz anderem anfangen. Und zwar haben wir das in der letzten Folge nämlich vergessen. Und zwar hatte Franz nämlich eine Hausaufgabe auf, ne?
Ach, verdammt. Ja, worum ging's denn dann noch?
Ach, weißt du nicht mal mehr, worum es ging?
Doch, ich habe sie mir aufgeschrieben, aber ich dachte, vielleicht hast du sie im Kopf.
Es ging, doch, ich kann es dir auch sagen, es ging um Stickstoff, also es ging um Pflanzen, die mit Nitrat belastet werden können. Weil wir immer nur von Spinat hören, der mit Nitrat belastet sein kann und was für andere Pflanzen es gibt. Und du hast gesagt, du schaust dich da mal rein.
Hier steht's, Nitrat, andere Pflanzen.
Aha.
Ja, ich habe es vergessen, muss ich sagen. Schon wieder, okay. Die zweite schon, die ich vergessen habe, zweiter Strich.
Es gibt sofort einen Klassenbucheintrag. Hier, nächste Woche muss jetzt aber, ne?
Nächste Woche suche ich dafür doppelt so viele Pflanzen raus.
Ja, sonst werden die Eltern ins Gespräch eingeladen.
Genau, richtig, richtig. ja, jetzt hast du mich natürlich aufs Glatteis geführt. Ich habe selber auch nicht mehr dran gedacht. Aber ja, gut, dass du mich mit der Schnauze draufgedrückt hast, damit ich hier ein bisschen mehr mich darum kümmere. Also, jetzt darfst du aber trotzdem dann noch was zu Neuseeland sagen, okay, wenn du möchtest.
Ich kann noch ein bisschen.
Du kannst dich auch, wenn du willst, erst ein bisschen in deinem Ruhm sonnen, dass du nämlich, als ich versucht habe, dich aufs Glatteis zu führen, hast du an deine Aussage gedacht und ich nämlich nicht.
Ja, genau, das möchte ich auch mal vielleicht darauf hinweisen, dass ich in den vergangenen Folgen immer brav meine Hausaufgaben gemacht habe.
Noch keinen Strich
und, jetzt. Der Franz jetzt ganz lange dem aus dem Weg gegangen ist und die Hausaufgaben immer mir zugeschoben hat. Ja, Nils, guck du das doch nach. Ach nee, ich mach das dann irgendwie. Und jetzt hat er sich eine genommen und naja, gut, aber ich meine, man muss ja Potenzial nach oben haben, damit es besser werden kann. Von daher sind wir gespannt, was für Nitratpflanzen du uns raussuchen wirst nächstes Mal.
Vielleicht will ich dich ja auch in einem besseren Licht dastehen lassen. Nee, vielleicht, so ist es nicht, aber wer weiß. Gut, Neuseeland, bitte gerne noch was dazu.
Genau, also ich hatte letztes Mal schon irre viel davon erzählt. Mir sind jetzt noch so ein paar einzelne Punkte aufgefallen. Was ich zum Beispiel, ich steig einfach direkt rein. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt hatte, und zwar hatte ich Kontakt mit einem Farmerpärchen und die haben uns erzählt, dass sie in den Urlaub fliegen, irgendwo nach Südostasien. Und da muss jemand aufs Haus aufpassen, weil das sind ja natürlich Farmhäuser, die sind irgendwo auf dem Land und da ist zwar niemand, aber wenn da jemand wäre, könnte er einfach das komplette Haus ausräumen. Deswegen ist es ganz angenehm, wenn jemand House-Sitting macht. Und genau das haben wir damals gemacht. Wir waren dann 2 Wochen bei denen zu Hause, konnten da leben, konnten uns durchfüttern und hatten halt eine entspannte Zeit. Und gut, ab und zu mussten wir die Rinder von einer Weide auf die nächste lassen, aber da haben sie uns gesagt, welche Weide dann als nächstes drankommt und die danach drankommt. Das war ganz einfach. Aber was sie auch noch hatten, sie hatten 2, 3, 4 Schweine. Und diese Schweine fand ich faszinierend, wie sie sie gefüttert haben. Und zwar hatten sie Kontakt zu einem kleinen Supermarkt. Und in diesem Supermarkt haben sie den Deal abgeschlossen, dass sie dem Supermarkt für die Weihnachtsfeier ein Schwein zur Verfügung stellen, was dann da in der Weihnachtsfeier gegessen werden kann, und dafür immer die abgelaufenen Lebensmittel aus dem Supermarkt bekommen. Und die haben sie dann einmal die Woche abgeholt und an die Schweine verfüttert. Und das fand ich ein super System. Abgelaufene Lebensmittel, normalerweise ja ein Abfall, der, naja, nicht nur nicht mehr positiv, sondern sogar negativ ist, weil da viel Methan entsteht und fürs Klima ist es schlecht und Abfall ist sowieso ein ganz großes Thema. Und dann daraus das als Ressource zu nehmen und praktisch es als Schweinefutter zu nehmen, womit es wieder in einem System genutzt wird. Und das fand ich faszinierend. Da konnte ich auch einiges rausziehen.
Hat ja auch so einen permakulturellen Ansatz, ne? Die Kreislaufwirtschaft und Ressourcenströme optimieren. Also Finde ich auch super, wenn man hört, gestern noch einen Podcast gehört, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Also da will man eigentlich gar nicht hören, so viel ist das. Deshalb ist das, denke ich, ein guter Ansatz. Wenn schon wegschmeißen, dann wenigstens an die Tiere, wobei ja viele Sachen weggeschmissen werden, die man auch noch als Mensch ohne Probleme essen könnte. Aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt zu weit gehen.
Genau.
House-Sitting klingt ganz angenehm, wenn man da ein bisschen seine eigene Farm quasi hat. Die hatten Kühe und Schweine, meinst du?
Mhm.
Gibt es denn in Neuseeland auch irgendwie so ein bisschen exotischere Tiere, die man hält? Oder sind das alles Sachen, wo ich sage, okay, die sehe ich auch in Deutschland?
Ja, die meisten Sachen siehst du auch in Deutschland. Also Schafe haben sie ganz viele, wobei das zurückgeht.
Mhm.
Und als ich dort war, waren Milchvieh, also Milchrinder, waren groß im Kommen. War auch ganz verschrien, weil die wurden normalerweise viele Tiere auf kleiner Fläche gehalten und dann wurden sie täglich auf neue Weiden. Also ist eine sehr intensive Landwirtschaft. Für die Graswirtschaft wahrscheinlich sehr, sehr gut, weil die Tiere innerhalb von einem Tag es komplett abfressen und dann zur nächsten kommen. Ja.
Mob-Grazing, habe ich mal nur ganz kurz eine Keep-It-Short-Folge zu aufgenommen. Klingt ähnlich, da geht es auch kurz und intensiv und dann auf die nächste. Hört euch das gerne mal an, verlinke ich in den Shownotes. Jetzt darfst du gerne weiterreden.
Genau, aber für den Boden ist es nicht gut, weil dort ganz viele Nährstoffe beziehungsweise der ganze Mist von den Tieren dann ganz konzentriert schnell in den Boden, tief in den Boden eindringt und damit das Grundwasser vergiftet.
Mhm.
Und als ich da war, hieß es, dass ungefähr die Hälfte der Gewässer in Neuseeland mit Nitrat belastet sind, weil da so viele Farmen sind. Ne? Aber zurück auf die Ursprungsfrage, was für Tiere es sonst noch gab. Es gab mal einzelne Farmen, wo dann ein paar exotischere Tiere waren. Ich glaube, sowas wie Lamas oder sowas. Aber normalerweise in 95% der Fälle hat man nur Kühe oder Schafe gesehen.
Okay, also wie in Deutschland, hier sieht man ja auch schon mal so diese Alpakas oder so zum Rumlaufen haben oder auch mal Strauße irgendwie ab und zu selten. Also gar nicht so andere Sachen. Aber das passt ja gut zu dem, dass du sagst, was man da lernt, das kann man auch größtenteils mit nach Deutschland nehmen.
Genau, richtig, richtig.
Okay, hast du noch was zu Neuseeland?
Ja,
ein wunderschönes Land, höre ich sehr gerne viel zu.
Zwei kurze Geschichten vielleicht noch, was ich auch interessant fand. Auch durchs Trampen kennengelernt, habe ich auch erwähnt. Ne? Wie gesagt, muss man vorsichtig sein. Aber jedenfalls habe ich dort zwei Maoris kennengelernt. Also das sind Menschen, die von den Maoris abstammen. Man kann es jetzt nicht so vorstellen, dass es wie ein Volk ist, was jetzt mit in so kleinen Lehmhütten oder sowas im Wald lebt, sondern es sind halt einfach normale Menschen, die halt eine Maori-Abstammung haben, aber dann auch mehr mit der Kultur verbunden sind und meistens dann auch näher an der Natur leben. Das heißt, sie haben zum Beispiel einer, fand ich interessant, er hat einfach tief im Wald irgendwo gelebt, hat sich da so eine kleine Wellblechhütte gebaut, hatte so eine Autobatterie, wo er Strom mit hatte, ich glaube eine kleine Solarzelle, um Licht zu haben, einen Fluss daneben, wo er sein Trinkwasser herbekam und er hatte zwar nicht viel angebaut, also an Gemüse, aber er hatte trotzdem einen sehr nahen Lebensstil am natürlichen Leben. Ist zum Beispiel viel angeln gegangen. Und das fand ich auch interessant. Der war wohl Fischer früher und hat mich mitgenommen. Wir sind an eine Flussmündung gegangen, wo wir dann gefischt haben. Und er hat mir von der Psychologie des Fisches erzählt. Und zwar hat er dann mit der Angel rausgeworfen, hat dann reingezogen und hat dann so einen, ich schätze mal 40, 50 Zentimeter langen Fisch, also wirklich ein großes Ding dran gehabt. Und ich musste mich dann darum kümmern, den Fisch weiter zu verarbeiten. Und er hat dann weiter ausgeworfen und direkt den nächsten rangezogen. Und er hat mir erzählt von den Schwärmen, von den Fischen. Also wenn er einen am Haken hat, dann zieht er den ran. Und der Schwarm denkt, ach, dieser eine Fisch hat Futter gefunden. Und der Schwarm folgt ihm. Und wenn der Fisch dann rausgezogen wird, geht der Schwarm wieder zurück an dieselbe Position, wo er vorher war, um dort weiterzumachen mit was auch immer. Und deswegen muss er ganz schnell die Angel wieder dahin werfen. Es war bestimmt nicht so, wie ich es jetzt erzählt habe. So habe ich es zumindest verstanden. Es war wahrscheinlich etwas komplizierter. Aber es hat funktioniert. In einer halben Stunde hatten wir ganz viele Fische. Und er hat die dann für den Winter eingefroren, also praktisch seine Lebenshaltung vorgeplant. Hat die Fische dann frisch in so einem Fluss ausgewaschen. Naja, ist auch noch eine Geschichte. Er hatte, es scheint wohl eine Tradition zu sein, dass man diese Fischleber roh isst.
Ah.
Hat dann einfach so beim Gedärme auswaschen von den Fischen, hat diese Fischleber genommen und roh gegessen mehrmals. Und dann hat er gesagt, ja hier, musst du auch mal probieren. Ne? Und ich dachte mir, ja gut, ich bin jetzt nicht da, um Nein zu sagen. Ne? Man möchte was Neues kennenlernen. Und es war noch ekliger, als man sich das vorstellt. Es war so richtig unangenehm, blutig, salzig. Boah. Und ich bin dann danach auch krank geworden. Ich habe Magen-Darm-Erkrankungen, Fieber hatte ich gehabt und ich war ja immer noch am Reisen. Dann habe ich auch zum Glück eine nette Frau gefunden, die, wo ich im Campervan bleiben konnte und die mich ein bisschen gesund gepflegt hatte. Habe ich damals gesagt, so meine Mutter vom East Cape so ein bisschen. Hat Essen für mich gekocht, hat mich wirklich, wie gesagt, gesund gepflegt. Und da habe ich auch gelernt, man muss nicht immer alle Dinge mitmachen. Besonders wenn es um rohe Bestandteile geht, die man essen soll.
Aber ich finde, dass diese Erfahrung mit dem, das war auch ein Maori-Abstammender.
Genau.
Das klingt ja richtig spannend, wie er da im Wald lebt und irgendwie auch vieles selber macht. Gut, schade, dass es so unglücklich mit der Leber geendet ist. Aber ja, klingt spannend.
Vielleicht noch die letzte Neuseeland-Geschichte. Das war der zweite Maori, von dem ich mitgenommen wurde. Und da auch wieder natürlich ganz weit auf dem Land. Und da fand ich es interessant. Er hat mit der Familie Muscheln gesammelt. Sind zum Meer, sind dann mit den ungefähr knietief ins Wasser und du konntest mit den Füßen, konntest du die Muscheln aus dem Sand rauswursteln und dann konntest du die einfach rausheben und dann hat man die in den Eimer getan, mitgenommen und dann war es ganz üblich, dann einfach richtig viele Muscheln zu essen. Es war also sehr simpel, einfach vom Boden aufheben, direkt am Strand. Fand ich auch faszinierend, weil das auch etwas ist, was man hier gar nicht kennt.
Ja, verrückt. Ja. Gut, um jetzt, okay, du hast gesagt, das war die letzte Story aus Neuseeland. Wenn wir jetzt können wir natürlich sehr gut die Brücke spannen, indem wir erzählen, als du mit Neuseeland fertig warst, in Anführungszeichen, wie ging es dann weiter? Wie kam es, dass du das nächste Land besucht hast?
Ja, ich hatte damals schon den Gedanken gehabt, eigentlich, dass ich möglichst schnell wieder zurück nach Deutschland möchte, weil ich jetzt natürlich richtig gebrannt habe, Heißhunger, boah, ich möchte jetzt auch eine Permakultur machen, ich möchte jetzt was Eigenes starten und wenn man die ganze Zeit rumreist, geht das ja nicht. Man macht irgendwas und dann ist man wieder weg. Und da war ich meiner damaligen Freundin sehr dankbar, dass sie gesagt hat, ja, hey, wir sind jetzt hier in der Gegend, wir können doch zumindest noch mal bei Australien vorbeischauen. Ist ja sowieso auf dem Weg. Und dann haben uns dazu entschieden, dass wir noch nach Australien fliegen und dort noch ein bisschen Zeit verbringen. Da haben wir natürlich auch was kennengelernt. Wir haben auch eine Permakultur besucht. Und zwar eine ziemlich große Permakultur. Jeff Lawton war damals einer, den kannte ich schon von YouTube, wenn man das so möchte. Damals ganz viele Videos gemacht, um zu erzählen, zu erklären, wie man ein Permakultur-Design aufbaut und sowas. Und dann war zufällig seine Farm dort und dann sind wir auf die Farm gegangen, haben dort einen Monat gearbeitet und da habe ich auch ganz, ganz viele interessante Dinge kennengelernt.
Magst du ein paar erzählen? Wie war es auf der Farm von Jeff Lawton? Mhm. Er hat ja, glaube ich, auch bei Mollison gelernt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, richtig. Das ist einer von...
Also nah an der Quelle. Wie ist das da? Wie kann man sich seine Farm vorstellen? Wenn ich mir das so vorstelle, das müsste ja dann schon näher in Richtung Prototyp-Permakultur gehen bei ihm. Ja. Wie fandst du es da?
Ich fand es super. Also es war im Grunde genau das. Die Farm war jetzt auch schon einige Jahre alt. Schlag mich nicht tot, wie alt sie war, aber sie existiert auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang. Und das hat man auch gesehen. Also zum einen das Wassermanagement. Es war subtropischer. Es ist dort subtropisch. Gibt's ja immer noch. Es ist dort subtropisch. Und das Wassermanagement fand ich ganz interessant. Hat ganz viele kleine Teiche gehabt. Swales, hier diese Schwellen, habe ich ja schon mal von erzählt, ne, wo dann sich Wasser sammelt, dass man das Wasser in die Landschaft geleitet wird, dass sich das Wasser praktisch in der Erde speichert. Ist übrigens die effizienteste Art, um Wasser zu speichern, wenn sie in der Erde ist. Mhm. Also besser, als wenn man sie jetzt zum Beispiel in einer offenen Wasserfläche hat. Und genau, das fand ich super faszinierend zu sehen, wo die ganzen Teiche waren, wo auch das Trinkwasser herkam, wo das Trinkwasser gelagert wurde. Und die Kompostwirtschaft fand ich auch interessant. Der hatte auch Komposttoiletten dort und diese Komposttoiletten, die wurden danach mit Kompostwürmern praktisch nachverarbeitet, um daraus dann etwas zu machen, was dann auf die Beete ausgebracht werden kann. Da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man mit Fäkalien arbeitet, da sind ja Bakterien drin, da können sich Erreger ansammeln und die möchte man eigentlich nicht in der Nahrungsmittelversorgung haben. Und da habe ich die Wurmkompostierung kennengelernt. Das fand ich ein ganz interessantes Konzept. Habe ich auch schon mal zu erwähnen. Können wir auch mal ein Video zu machen. Wir haben jetzt auch einen Wurmkomposter hier zu Hause, der jetzt gerade über Winter nach drinnen verfrachtet wurde. Und wenn wir den wieder rausbringen, kann man da, glaube ich, mal gut erklären, wie wir sowas aufbauen. Genau, da also kann ich auch nur jedem empfehlen. Wurmkomposter, ganz, ganz tolles Konzept. Sonst vielleicht habe ich auch schon mal erwähnt, ne, diese kleine Felderwirtschaft, wo...
Erklär es gerne nochmal.
Ja, genau. Also im Grunde haben wir haben wir ein großes Feld, was wir, ich sag jetzt einfach mal, in 10 Streifen unterteilt haben. Und wir machen daraus eine kleine Felderwirtschaft, wo sich jede Woche das ändert, was wir auf dem Feld machen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ich mache es ein bisschen plastischer. Das heißt, in der ersten Woche, wir haben jetzt Feld A und da pflanzen wir in der ersten Woche etwas an. So. In der zweiten Woche pflanzen wir auf Feld B etwas an, also das zweite Feld und so weiter. Und dann in der nächsten Woche auf dem dritten Feld. So, und dann haben wir praktisch, jedes Feld ist praktisch eine Woche weiter als das Feld, was danach kommt. Und innerhalb von diesen 10 Wochen wachsen die Sachen hoch. Wir können sie ganz am Ende abernten. Dann kommen eine Woche lang Hühner dort drauf. Wir machen so einen kleinen Elektrozaun, Gehege darüber mit einem mobilen Hühnerstall. Die Hühner kommen da drauf, die können das komplette Feld, nachdem es abgeerntet wurde, umgraben, alle Samenkörner rausfressen, Insektenpopulationen, wenn es irgendwelche Schädlinge gibt, die sich ausbreiten, können sie zurückhalten und natürlich auch den Kompost und sowas einarbeiten. Und danach, nachdem die Hühner da waren, kann man Kompost rausbringen. Die Hühner können auch helfen, bei dem Kompost selbst nochmal rumzudrehen und so weiter. Und dann wird wieder neu gepflanzt. Und da das subtropisches Klima ist, kann man das im Grunde das ganze Jahr über machen.
Mhm. Ja. Klingt sehr spannend. Was waren so deine Aufgaben bei ihm? Also was hast du da gemacht? Da war das ja wahrscheinlich ein bisschen besser organisiert.
Genau, da gab es verschiedene Stationen, in denen man arbeiten konnte. Es gab einmal jetzt das mit den Hühnern, das war das Gemüsefeld. Dann gab es noch kleinere Gemüsefelder, die irgendwo weiter oben waren. Da war dann zum Beispiel, da wurde viel mit Mulch gemacht. Und im subtropischen Bereich wird wirklich viel gemulcht, wirklich sehr dicke Mulchschichten auch, weil es sehr schnell verrottet. Eine andere Station ist die Nursery, das ist die Anzuchtstation. Da gab es auch so einen ziemlich kauzigen Mann, der das Ganze geleitet hat und fand ich immer interessant, mit ihm zusammenzuarbeiten. Da, ganz kurz, wenn ich da reinsteigen kann, wie sie diese Anzuchtstation aufgebaut hatten. Ich habe ja eben von den Kompostwürmern gesprochen. Und diese Kompostwürmer, aus diesen Wurmkompostern kommt ein Saft unten raus, ein Sud, der sehr nährstoffhaltig ist. Man kann daraus Komposttee machen. Und mit diesem Wormtee, hat er in diesen Wormtee hat er Zeitungsblätter eingelegt, damit sie diese Nährstoffe und auch die Mikroorganismen, die sich da drin befinden, aufnehmen. Diese Zeitung wurde dann getrocknet. Und aus dieser Zeitung wurden kleine Schalen gebildet, in die dann die Jungpflanzen angezogen wurden. Da gab es so ein kleines Holzgerät, so eine kleine Holzstampfer, würde ich mal sagen, wo man dann die Zeitung drum wickelt. Und damit kann man so kleine Töpfchen bauen aus Zeitungspapier, wo man dann ein bisschen Erde reinmacht und dann Tomaten oder was auch immer man reinpflanzen möchte, da reinpflanzt. Und das Schöne ist, diese Töpfchen sind natürlich stabil, man kann sie rumtragen, aber wenn man sie später in den Boden setzt, das Zeitungspapier, das zersetzt sich nach kurzer Zeit. Das heißt, die Setzlinge muss man nicht mehr umpflanzen, sondern man kann sie mit dem Topf zusammen rauspflanzen. Das gibt's ja, glaube ich, hier häufig mit so Torf-Töpfchen, ne?
Ja, Torf benutzt man eigentlich nicht mehr, aber ja, ich denke, diese Anzuchttöpfchen, die dann auch verrotten, die man aber meistens ja extra kauft.
Genau, richtig. Das ist, Torf ist nicht so gut, deswegen sollte man darauf verzichten. Und die kann man sich aus diesem Zeitungspapier dann praktisch selber machen. Mhm.
Genau. Ja, super cool. Und du hast alle Stationen mal so ein bisschen dir angucken können oder warst du immer an derselben?
Nein, genau, man ist durchgewechselt. Ich war auch mal im Food Forest Bereich, fand ich auch super spannend. Da gab es einen Food Forest, der war schon ein bisschen was älter, konnte man halt die ganzen Früchte sehen, die überall rumgehangen sind. Es gab auch Obstbäume, die jetzt neu gepflanzt wurden, als ich da war, auf einer neuen Swale, also auf einer neuen Schwelle. Das Konzept von der Schwelle, wie gesagt, es ist im Grunde so ein Graben, der auf einer Höhenlinie angelegt ist, dass sich das Wasser darin sammelt, wenn es viel regnet und dann langsam in den Boden sickert. Und auf dieser, also unter oder über dieser Schwelle, dieser Swale, kann man Bäume anpflanzen. Und da haben wir Bäume angepflanzt, haben dann stark gemulcht und da wurden dann auch zum Beispiel Bäume angepflanzt, die nur dafür da sind, Stickstoff in den Boden zu bringen. Da gab es eine Leguminose, die heißt Ice Cream Bean, also der Eiscreme-Baum, Eiscreme-Bohne. Auch fand ich ganz faszinierend, wächst hier leider nicht. man kann die Bohnen nicht essen, aber dieser Bohnenmantel, wenn man diese Schote aufmacht und die Bohnen rausnimmt, dann ist da so ein weißes, fluffiges Zeugs drin und das schmeckt nach Vanille-Eiscreme.
Verrückt.
Ja, Habe ich mir auch gedacht. Und das ist im Grunde nur, das wurde nur dafür angebaut, um, um stickstoffhaltigen Mulch zu schaffen und Stickstoff in den Boden zu bringen.
Ja, super spannend. Also, wie ist das? Hat es auch viel mit Jeff Lawton selber zu tun oder eher weniger?
Eher weniger. Er war die ganze, also am Anfang, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel war er nicht da. Er war wahrscheinlich irgendwo auf anderen Projekten. Die springen ja immer irgendwo rum, wo sie dann unterstützen und irgendwas designen. Aber das war gar nicht so schlimm. Es gab halt viele Leute, die dort permanent gearbeitet haben, die uns viel unterstützt haben, viel angeleitet haben. Fand ich ganz interessant. Wir hatten da einen, praktisch unser Chef, der Chef von den WUFern, also von den freiwilligen Arbeitern dort, der hieß Salah und kam aus Jordan, so ein großer, 2 Meter großer Typ, würde ich mal schätzen. Und der, er guckte immer ganz emotionslos. Und immer, wenn man irgendetwas gemacht hat und praktisch so, na, habe ich das gut gemacht, hat er immer gesagt, average. Also immer gesagt, ja, durchschnittlich gemacht. Aber irgendwie war er lustig, ich weiß nicht. Habe ich mich gut mit ihm verstanden. Genau, als Jeff Lawton dann später kam, war das natürlich auch schön, mal mit ihm so ein bisschen was zu hören. Aber gut, ich meine, will der jetzt nicht irgendwie, hab gemerkt, man muss daraus jetzt keinen Personenkult machen. Ich hatte ihn halt viel in YouTube gesehen, aber es geht ja um das Konzept und nicht um einzelne Personen.
Ja. Genau, richtig. Ich wollte nur fragen, weil das ist vielleicht so ein Name, den man in der Permakultur kennt. Und dann interessiert es natürlich jemanden, der den schon persönlich getroffen hat. Wie ist der so drauf? Wie lebt es sich so mit dem? Du hast mir mal erzählt, dass du beim Permakulturreisen durch Australien, Neuseeland, dass es so eine USB-Stick oder eine Festplatte mit Dateien gab, wo alles über die Permakultur quasi erzählt wird, wie so ein heiliger Gral, den du jetzt irgendwann wiedergefunden hast. Hast du den auch da bekommen oder hast du den vorher schon?
Genau da habe ich den bekommen.
Verrückt.
Ich hatte aber schon, lustigerweise hatte ich schon vorher davon gehört, beim Reisen in Neuseeland hat mir jemand gesagt, ja, es gibt da irgendeine Festplatte und da sind ganz viele Videos, Dokumente, Anleitungen, alles Mögliche da drauf. Und dann in Australien habe ich dann gesehen, okay, hatte jemand praktisch diese Harddrive, also diese ganzen Daten, habe ich mir dann spontan eine externe Festplatte geholt und mir die ganzen Daten auch geben lassen, habe mir auch viele davon angeschaut. Habe ich immer noch irgendwo. Ist natürlich jetzt in Zeiten des Internets, wenn ich jetzt irgendwas wissen möchte, kann ich das natürlich einfach nachschauen. Also ich muss jetzt keine Anleitung mehr auf irgendeinem Datastick haben, der da seit 10 Jahren im Schrank liegt. Ich kann das ja einfach online nachschauen. Aber es ist trotzdem schön, für Inspiration mal durchzugucken, was ist denn eigentlich noch so möglich.
Aber du glaubst nicht, dass da irgendwas drin steht, was man, ja, der heilige Gral, was man jetzt nicht online finden würde.
Ah, ich weiß nicht. Also vielleicht. Es ist so eine kleine Schatzkiste. Man muss immer so ein bisschen da durchgucken. Kann da noch mal ein bisschen rumgraben. Vielleicht finde ich ja noch was Interessantes.
Genau, vielleicht lässt du uns ja mal teilhaben an deinem breiten Wissensschatz. Aber ich denke, das meiste Wissen hast du sicher durch das Angucken und selber machen da gelernt. Wie lange warst du bei Jeff Lawton?
Es war ungefähr 1 Monat. Das war auch da die Minimumzeit. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte eigentlich weiter nach Hause, weil ich ja jetzt hier selbst was starten wollte. Und da war die Minimumzeit 4 Wochen zu bleiben und dann sind wir dann 1 Monat geblieben. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil man dann auch mal verschiedene Stationen durchgehen kann. Und natürlich, man muss auch am Anfang eingearbeitet werden. Das ist ja auch was man nicht unterschätzen darf.
Wie ging es weiter in Australien? Hast du dann noch was von dem Land gesehen oder war dann der Drang so groß, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, dass es dann direkt zurückging?
Ja, wir haben ein paar Sachen haben wir gesehen. Also die Farm von Jeff Lawton ist in der Nähe von Byron Bay, also ganz im Osten, in der Nähe von Brisbane ist das. Ist eine relativ touristische Gegend, ist so eine Surferstadt. Und was ich auch noch ganz interessant fand, gibt es eine Stadt, die heißt, oder ein Dorf, das heißt Nimbim. Und das ist bekannt unter so Hippies halt, ne? Auch wieder so eine Hippie-Stadt. Und da gab es wohl in den 70ern oder 80ern irgendein Festival, wo dann einige Leute, die beim Festival Besucher waren, wurden festgenommen von der Polizei. Ich vermute mal, weil sie Cannabis dabei hatten oder sowas ähnliches.
Was?
Ja. Dann sind die ganzen Festivalbesucher zur Polizeistation gegangen und haben praktisch gefordert oder dafür eingestanden, dass die Leute rausgelassen werden. Und dann hat die Polizei die Leute freigelassen und Cannabiskonsum und Besitz dort toleriert. Und jetzt gibt es einmal im Jahr gibt es ein großes Cannabisfest, wo dann auch die Leute mit so großen Schalen, wo sie irgendwas räuchern oder sowas, da durch die Gegend laufen und die Polizei steht daneben. Es sind halt irgendwie so 2, 3 Dorfpolizisten so. Und es ist halt irgendwie, es ist nicht erlaubt, aber wird da irgendwie so, naja, toleriert.
Wir können eh nichts mehr machen.
Genau, man kann halt irgendwie nichts machen und naja, gut. Das fand ich auch noch ganz faszinierend. Das war zufälligerweise auch da, als ich dort gearbeitet habe auf der Farm, habe ich mir das auch mal angeschaut. Auch von weitem. Auch sehr touristisch, aber leider. Also.
Ja, okay. Wie ist es generell so, Australien, Neuseeland? Was hat dir besser gefallen? Ist ja schon, auch wenn sie nah beieinander liegen, ich kann mir vorstellen, dass das Klima wahrscheinlich schon sich unterscheidet noch, oder?
Ja, das Klima und auch die Fauna ist ganz, ganz unterschiedlich. In Australien hast du ganz viele giftige Tiere. Wir haben auch beim Arbeiten in Jeff Lawtons Farm, stolpern man einfach manchmal über Schlangen. Und die Schlangen, die sind dann, also es gibt viele Schlangen, die trifft man auch öfters, die sind tödlich. Und zwar so tödlich, dass du, naja, du brauchst eine Stunde bis ins nächste Krankenhaus und bis dahin hast du im Grunde keine Chance. Das heißt, wenn die dich beißt, dann bist du tot.
Ja.
So, und gibt's in Neuseeland gar nicht. Es gibt da, glaube ich, ein, zwei Spinnen, die wohl ein bisschen giftig sein sollen. Habe ich aber auch selten gesehen. Und Neuseeland ist halt eher so eine grüne, saftige Landschaft. Alles ist harmonisch und freundlich. Und Australien ist es giftig. Du musst aufpassen. Es ist heiß und trocken. Wobei auch nicht so trocken. Ne? Also es gibt im subtropischen Bereich gibt es auch sehr feuchte Gebiete natürlich. Aber man muss halt schon, auch gerade wenn man wandern geht oder zelten geht, gibt es auch Staaten dort, also Bundesstaaten in Australien, wo es verboten ist zu zelten. Auch wo es verboten ist, per Anhalter zu fahren. Mussten wir auch aufpassen. Weil ich glaube, es gab zu viele Geschichten, wo Anhalter überfallen wurden oder wo man beim Zelten auf eine Spinne getreten ist oder sowas. Genau, und Australien ist noch etwas das weiter. Ich habe zum Beispiel davon gehört, man konnte im Supermarkt, konnte man sich Kamelfleisch kaufen von Kamelen, die in der Wüste von Australien geschossen wurden. Und zwar irgendwann wurden wohl mal Kamele eingeschleppt von irgendwem und die sind da, breiten sich jetzt wild aus und die sind praktisch für den Abschuss freigegeben.
Das ist ja so in Australien sowieso so ein Ding, ne? So Tiere, die man da einbringt, um irgendein anderes Tier vielleicht zu dezimieren und dann wird das neue Problem.
Gibt's in Neuseeland auch, dass man so Tiere, die werden dann zu einer Pest erklärt, also zu einer Plage, und dann sind sie praktisch zum Abschluss freigegeben. In Neuseeland sind das vor allem Possums, das sind so kleine Pelztiere mit ganz flauschigem Fell, die, glaube ich, sogar in Australien geschützt sind.
Okay, dann habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Aber wir können ja gerne weitermachen, wenn du damit durch bist. Also ihr seid noch ein bisschen durch Australien gereist, aber Farm, permakulturtechnisch kam nichts mehr.
Nein, genau. Wir sind noch ein bisschen rumgereist. Also das Ziel war, im Osten, Brisbane gibt es ganz im Osten und dann ein bisschen weiter im Süden gibt es Sydney. Und dazwischen lag die Farm von Jeff Lawton. Und unser Ziel war ja, gut, wir reisen jetzt weiter bis nach Sydney. Und da, von da aus fliegen wir dann weiter nach Europa. Haben noch ein bisschen was Halt in den blauen Bergen gemacht. Die heißen wirklich so. Sind wir da noch ein bisschen was, haben wir Sightseeing gemacht. Übrigens, ganz toll, man konnte sich dort von Sydney aus ein Zugticket sonntags kaufen. Da konnte man den ganzen Tag Zug fahren. Es hat, glaube ich, irgendwie umgerechnet 2 Euro gekostet. Man konnte den kompletten Nahverkehr in der kompletten Stadt nutzen. Man konnte 2 Stunden mit der Bahn rausfahren in die blauen Berge und abends wieder zurück. Das wäre mal ein Konzept, dass ich die Deutsche Bahn was abgucken könnte vor. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das könnte man hier ja auch mal umsetzen. Jetzt aber nochmal eine Frage dazu. Du hast ja gesagt, du hast richtig drauf gebrannt, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, um dein eigenes Ding zu starten. Hast du dann schon angefangen zu planen oder war das nur so, wenn ich da bin, dann fange ich an?
Ja, genau. Auf der Farm von Jeff Lawton, schön, dass du es ansprichst, habe ich angefangen schon, ne, den Garten, in meinem Heimatdorf, meinen Garten mir aufzuzeichnen, zu gucken, wo scheint die Sonne her, was könnte man wohin, wo gibt es Wärmefallen, wo kommt Wasser her und so weiter. Und das alles aufzuzeichnen, ein paar Konzepte auszuarbeiten, habe ich damals schon gemacht. Und dann habe ich natürlich noch mehr drauf gebrannt, zu sagen, so jetzt geht's los. Und es war damals, es war Mai 2015, glaube ich, war das. Also es war der europäische Sommer kam näher. Und für mich war natürlich auch, die Uhr hat getickt, weil ich dachte, ja gut, wenn ich jetzt im Herbst auftauche, dann kann ich ja im Garten nicht mehr so viel machen. Ich möchte noch die Pflanzsaison am liebsten mitnehmen und deswegen sind wir dann doch im Juni schon zurückgeflogen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt kannst du was anfangen, aber gut, kommt dann natürlich immer anders, als man denkt.
Wie hast du dann angefangen? Möchtest du dazu was erzählen, wie dann dein jetzt unbändiger Drang, deine eigene Permakultur zu starten, wie hast du den ausgelebt, wie ging es weiter?
Ja, also zum einen habe ich natürlich gemerkt, ich ich habe mir natürlich jetzt was überlegt, aber es gibt natürlich noch andere Menschen, die ja auch den Garten nutzen möchten, auch für andere Dinge, ne? Kann ich auch verstehen. Und ich hatte jetzt alles auf Nahrungsmittelproduktion praktisch ausgelegt. Und da bekam ich dann erstmal so, habe ich dann realisiert, okay, ich kann das gar nicht alles so umsetzen, wie ich das jetzt hier mir gedacht habe. Und dann habe ich mir bei einem Verwandten ein Stück Garten abgezäunt, erfragt, wo ich dann zumindest mal ein Gemüsebeet anlegen konnte, so wie ich das möchte. Und da habe ich, also zum einen, ich habe den Wurmkomposter natürlich hier hingebracht, habe ich direkt bei uns in den Garten gestellt, und hier eine alte Badewanne organisiert, wo man das reinmacht und sowas. Wie gesagt,
ach, können wir später mal gerne
reingehen. Ja, ja, den habe ich da hingestellt.
Ah, ja, okay. Wer unser allererstes YouTube-Video guckt, da könnt ihr den Wurmkomposter drin euch angucken, den der Nils dahin gebracht hat. Okay.
Richtig, ja, genau. Das ist, haben wir von irgendeiner Mülldeponie, da mussten wir irgendwie, glaube ich, irgendwas wurde da hingebracht und dann habe ich da diese Badewanne gesehen und ich mir die direkt weggeschneckt, mitgenommen. Sowas Gutes kann man nicht einfach verkommen lassen. Jedenfalls habe ich dann mit einem Gemüsegarten angefangen und ich habe mir gedacht, ja gut, hier, da ist jetzt vorher auf dieser Fläche war im Grunde nur Wiese gepflanzt. Gras, da waren normalerweise Hühner, Enten. Und ich habe mir gedacht, ja gut, wie mache ich denn jetzt aus dieser Wiese meinen Gemüsegarten? Und Franz hat sie auch schon mal angesprochen, das könnte eins der nächsten Videos sein, das wir machen. Wie macht man das denn jetzt genau? Wie schaffe ich das, von einer Wiese in zu einem guten Gemüsebeet oder zu einem guten Anbaugebiet zu kommen? Und ich hatte damals mit, kleiner Spoiler vielleicht, ich habe es damals mit Pappe, mit Mulch versucht, ganz viel Mulch drauf, dass die Sonne abgedeckt wird und das Gras dann praktisch nicht weiter wachsen kann. Und dann darauf gepflanzt, hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile gehabt. Wie gesagt, kann ich ja dann mal drauf eingehen. Und ich habe auch gemerkt, wie ich habe auch einen eigenen Heißkomposter angelegt.
Oh, wie hat das funktioniert?
Das läuft folgendermaßen, also der Heißkomposter, das Konzept läuft folgendermaßen ab. Man baut einen Komposter aus einer Kohlenstoffquelle, meistens Stroh oder so etwas, und einer Stickstoffquelle, das ist dann meistens Mist. Muss in einem guten Mischverhältnis sein, es darf nicht zu feucht und auch nicht zu trocken sein. Und dann baue ich einen Komposthügel daraus auf, und den wende ich meine, jeden Tag soll man den wenden. Und immer das Äußere nach innen und das Obere nach unten. Und der Komposter, der wird ziemlich heiß. Im Idealfall soll er, meine ich, 60 Grad erreichen im Inneren.
Ja.
Und das sorgt dafür, dass mögliche Samenkörner, die zum Beispiel sich noch darin befinden, abgetötet werden. Und ich habe es versucht, es hat so semi-funktioniert. Ich glaube, ich habe zu viel Stickstoff reingemacht. Der ist so zusammengeschmiert und der war auch ein bisschen feucht.
Wir haben ja mal drüber geredet, Kompostieren braucht auch viel Erfahrung, dass man weiß, was man reinschmeißt. Und gerade so einer, der sich ja doch ein bisschen labiler anhört als so ein normaler Misthaufen oder Komposthaufen, kann ich schon verstehen, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert. Wie lief der Rest der Permakultur? Sollte es jetzt ja wahrscheinlich nicht werden, sondern mehr so eine Versuchsanlage? Was hast du noch so ausprobiert?
Genau, vielleicht noch ganz kurz zu dem Heißkomposter. Das war auch ein Konzept, was ich bei Jeff Lawton kennengelernt habe. Da habe ich nämlich auch mal, da gab es auch eine Station, wo man sich um die Komposthaufen kümmern konnte. Da hat das gut funktioniert, deswegen, die hat noch so ein großes Thermometer, womit das alles gemessen wurde. Was habe ich sonst noch ausprobiert? Also ich habe, ähnlich wie du es angesprochen hast, ich habe mir verschiedene ältere Samensorten rausgesucht und die mit angebaut. Ich habe auch gemerkt, ich habe viel Mulch benutzt, es kamen ganz viele Schnecken. So, was mache ich jetzt gegen Schnecken? Hatte damit paar Probleme. Dann wurde mir von jemandem zugetragen, ich soll doch diese Studentenblume anpflanzen, so eine kleine Tagetes heißt die, glaube ich, so eine kleine Blume mit gelben Blüten. Die findet man öfters, ich meine, auf Friedhöfen oder sowas. Weil die Schnecken die es wohl sehr gerne mögen und dann fressen sie diese Tagetes und nicht den Rest des Gartens.
Und hat das funktioniert?
Das hat funktioniert, muss ich sagen. Ja, musste ich dann abends mal hingehen und konnte dann schön von der Tagetes die Schnecken absuchen. Und der Rest war dann weniger befallen. Aber ja, im Nachhinein hätte ich, glaube ich, lieber mal die Enten da reinlassen sollen. Er hatte sogar noch Enten da. Ich weiß nicht, bin ich in dem Moment nicht drauf gekommen. Ich hatte zu viel Angst, glaube ich, dass die Enten meine jungen Pflanzen auseinandernehmen.
Waren noch Sachen, die du angebaut hast oder ausprobiert hast? Oder ist das schnell wieder im Sande verlaufen?
Ja, das war's im Grunde. Es war jetzt nur eine Saison. Es waren jetzt nur ein paar Monate, die ich das gemacht habe. Ich wollte auch einen kleinen Teich dort. Ich hatte von jemandem eine Teichwanne bekommen, die wollte ich dann noch einsetzen, um dann eine Wasserquelle in Wasserfläche zu haben. Hat dann im Endeffekt aber auch nicht funktioniert und naja, irgendwie verlief sich das dann im Sande. Es war ja auch nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ja nicht ein Gemüsebeet, sondern ich wollte ein Permakultur-Design-Konzept machen. Und mein Gedanke damals war, wenn ich das so ein Designkonzept mache und das funktioniert, dass ich dann das praktisch als Beispiel nehmen kann, um auch andere Flächen zu designen. Ne, zu sagen, guck mal hier, was ich gemacht habe, ich kann euch das helfen, das auch zu machen. Ne? Dann hätte ich wahrscheinlich auch mal so einen offiziellen Kurs, also es gibt ja diese offiziellen Permakulturkurse, wo man dann Zertifikate, dass man sich offiziell Designer nennen darf, hätte ich dann auch gemacht. Habe ich dann jetzt aber auch nicht gemacht, hatten wir auch mal drüber gesprochen. Ja, weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist für den privaten Nutzen.
Ja, aber die Idee, mal deine eigene Permakultur zu haben, die ist schon noch da. Du hast sie jetzt nur in ein realistischeres Licht eingeordnet.
Ja, genau. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass wenn ich so darüber reflektiere, die meisten Farmen, bei denen ich gearbeitet habe, die meisten Permakulturprojekte, die wurden von Menschen initiiert, die in ihren 40er, 50ern oder 60ern waren. Eher 50er, 60er Jahren. Also eher in dem fortgeschritteneren Alter. Das heißt, sie hatten ihr Leben gelebt, sie haben eine Zeit lang gearbeitet, vielleicht Kinder großgezogen. Also sie hatten Zeit, das Ganze aufzubauen und dann zu sagen, ja gut, jetzt möchte ich das machen, da möchte ich mein Leben reinsetzen. Und junge Menschen, Anfang 20, habe ich selten gesehen, die so ein Projekt initiiert haben. Gibt es natürlich auch, aber es war selten und ich kann jetzt auch verstehen, warum. Weil man hat erstens halt fehlen viele Erfahrungen, die man gesammelt haben kann, wenn man schon älter ist. Mhm. Natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten und auch eine Art Realismus dabei zu haben. Ja gut, was mache ich denn außerdem noch? So, womit fülle ich mein Leben? Ziehe ich daraus genügend, was mich zufriedenstellt?
Man muss vielleicht auch dazu sagen, wenn du deine erste Idee durchgesetzt hättest, das wäre ja, also eine Permakultur baut man ja langfristig auf und man kann ja sagen, das war jetzt nicht dein eigenes Grundstück da, sondern das hättest du dir dann mit irgendwie Verwandten oder so geteilt. Dann ist das vielleicht auch schon vielleicht nicht gut, dass es nicht da funktioniert, aber es wäre vielleicht ärgerlich gewesen, wenn es dann irgendwann heißt, ja, wir wollen das jetzt irgendwie anders nutzen oder so.
Genau, richtig, richtig.
Also, aber wir sind natürlich alle sehr gespannt, wie das weitergeht, ob da nicht irgendwann doch mal die Nielsche Permakultur bei rauskommt. Und das würden wir natürlich alle hier auch sehr gerne begleiten. Jetzt haben wir quasi Neuseeland, Australien und auch Deutschland deine Permakulturerfahrungen schon so ein bisschen angesprochen. Ging es denn noch weiter? Hast du noch Permakultur in noch anderen Ländern gesehen?
Ja, genau. Und zwar bin ich dann, nachdem das jetzt in Deutschland hier mit dem Gemüsegarten, es war ja nicht die Permakultur, die ich wollte, habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt Ende des Jahres, fang doch mal an zu reisen, ne? Kannst ja noch ein paar andere Gebiete kennenlernen. Und da bin ich nach Schottland hochgereist. War was ich schon immer mal sehen wollte. Fand ich interessant, weil die Landschaft da ja auch ganz anders ist. Ist ähnlich, wie ich mir das, du hast von dem Nationalpark in Nordschweden erzählt, wo was hinter der Baumgrenze ist, wo halt keine großen Pflanzen wachsen. Wie hieß der nochmal?
Sarek in Lappland, Sarek, genau. Ganz im Norden von Schweden, ja.
Genau, so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Ne? Du hast halt dann einfach nur noch irgendwelche Sträucher oder Gräser, die dort wachsen. Und da bin ich aufgebrochen, bin durch England hochgereist langsam und habe dann auch auf der Insel Skye ein Projekt gesehen, habe ich auch in der ersten von diesen Doppelfolgen kurz von erzählt. Da habe ich dann auch mal gesehen, wie läuft das ab in Gebieten, die zum Beispiel sehr regenreich sind, aber kälter. Mhm. Und auch natürlich jetzt, wie läuft das ab, wenn wie ist dieses Projekt organisiert und was passiert, wenn es halt relativ durcheinander alles ist. Wenn man mal hier ein bisschen arbeitet, dann mal wieder ein bisschen an der anderen Sache arbeitet und praktisch nichts, wo ich sage, okay, jetzt haben wir das zu Ende, das läuft jetzt vollkommen, sondern einfach so ein bisschen, ja, immer da, wo gerade Not am Mann ist, wird gerade ein bisschen was gemacht. Und was natürlich auch ganz nah am Meer ist, fand ich zum Beispiel interessant bei dem Projekt, sie hat mit Seegras gedüngt.
Oh,
das heißt, ich musste nach unten an die Küste, das waren 100 Meter mit der Schubkarre. Und dann konnte ich vom Ufer, gab es so große, lange Seegrasbestände. Mhm. Die sind da angespült worden. Und die konnte ich dann mit einer Mistgabel rauf auf die Schubkarre, habe die hochgekarrt und dann im Gemüsebeet verteilt, als Mulch praktisch. Und als Dünger dadurch. Weil das wohl auch sehr nährstoffreich sein soll.
Was wurde da so angebaut? Also Schottland ist so das, wenn ich mir überlege, wo ich in Europa mir Farmen oder Permakultur ankomme, würde ich nie auf Schottland kommen. Aber ich war selber noch nicht da, aber landschaftlich soll es ja wirklich toll sein. Was wird da so angebaut? Ist da nochmal ein Unterschied zu hier oder ist das ähnlich?
Ist eigentlich relativ ähnlich. Was ich gesehen habe, was sie viel haben, auch in den Wäldern, überall wächst Bracken heißt das. Das ist im Grunde sowas Ähnliches wie Farn. Wenn man jetzt im Wald sich Farne vorstellt, ist ja meistens so ein Knubbel in der Mitte und davon kommen dann verschiedene kleine Farnwedel weg. Und dieser Bracken, das sind einfach Farnwedel, die aus dem Boden nach oben wachsen. Also ein einzelner Wedel. Und davon wachsen ganz viele dort, überall. Und ich musste ganz, ganz viel Bracken musste ich schneiden. Und das wächst natürlich überall. Also auf der einen Seite muss man sich drum kümmern, wenn man die Fläche über was anderes nutzen will. Auf der anderen Seite hat man dadurch natürlich auch wunderbar Mulch. Ist ja viel Biomasse, die dort.
Hat dir da deine Distel-Entfernungsarbeit geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Richtig. Was ich auch schön fand, die hatten, die haben das auch ein bisschen touristisch aufgezogen. Die hatten zum Beispiel Geld damit verdient, dass Touristen dort gewohnt haben. Einen kleinen Zeltplatz mit einer Lagerfeuerstelle. Hatte ich mein Zelt aufgebaut, konnte ich am Lagerfeuer konnte ich dann mein Essen grillen mit meinem Topf und sowas. Mit Seeblick nach draußen. Die hatten auch kleine Holzhütten, wo man drin schlafen konnte. Hat es schon sehr schön gemacht.
Aber du warst zum Arbeiten da und nicht zum Urlaub machen.
Genau, ja, so halb. Wenn man arbeitet, ich habe da ein paar Stunden gearbeitet, sie meinte auch, ich kann alles essen, was ich hier finde. Und dann habe ich mir immer irgendwelche Sachen ein bisschen zusammengepflückt und konnte dann da auch ein bisschen was, was Zeit genießen und mir auch mal angucken, so was, wie strukturiert sie das? Was ist alles auf dieser, es ist auf so einer kleinen Halbinsel gewesen. Das heißt, die ganze kleine Halbinsel war dieses Projekt und deswegen konnten die Enten halt auch einfach rumlaufen, weil die, oder Hühner halt auch einfach rumlaufen, weil die ja nirgendwo anders hin konnten.
Was waren dann da so deine Aufgaben? Du hast ja schon erzählt, viel mit Mulchen und sonst einfach die normale Gartenarbeit oder was stand da so an?
Genau, richtig. Ja, es war im Grunde so ein bisschen Mädchen für alles natürlich, aber sonst die natürlichen Gartenarbeiten, die man sich jetzt vorstellt, also sowas wie Beikrautjäten zum Beispiel. Hatte ich sonst was? Oder Wege, ein bisschen Wege freischneiden. Es gab so kleinere Wege, die dann von einer kleinen Hüttenansammlung zu dem Zeltplatz geführt hat und sowas zum Beispiel.
Ja, sehr spannend. Gab es denn in Schottland noch was, wo du sagst, das möchte ich unbedingt in Deutschland ausprobieren oder war das mehr so noch den Erfahrungsschatz noch ein bisschen erweitert?
Ja, also jedes Projekt, zu dem man geht, gibt einem natürlich einen anderen Eindruck mit. Wie oft sieht man natürlich Sachen, wo man denkt, ja gut, das wusste ich schon. Und so wird das halt, so habe ich das auch erlebt. Desto mehr Projekte ich besucht habe, desto mehr kann ich wiedererkennen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, in einzelne Worte zu fassen, wo ich jetzt sagen kann, oh, das war jetzt neu oder das war jetzt neu. Es sind jetzt zum Beispiel so kleine Phänomene, wenn ich jetzt etwas in meiner Permakultur planen würde, wo ich dann denke, ach, guck mal, damals hatten die das doch in dem Projekt so und so gemacht. Genau, aber von daher, also wie gesagt, vor allem das mit dem Seegras fand ich faszinierend, dass sie das so genutzt haben.
Ja, super spannend. Wie lange warst du ungefähr da in Schottland?
Uff, schwer zu sagen. Ich glaube, vielleicht 2 Wochen auf dem Projekt. Ich bin dann noch weiter. Dann gibt es so Ferry Pools. Das sind so Wanderwege durch, durch die schottländische Steppe. Was vielleicht noch ganz interessant war, das war jetzt nicht auf der Farm dort, aber das habe ich im schottischen Umland gesehen. Und zwar ist es eine sehr steinige Gegend und um da was anzubauen oder Gras wachsen zu lassen, müssen die Steine entfernt werden. Und die Steine haben sie dann, wie man das aus Irland kennt, zu kleinen Steinwällen zusammengelegt. Und das Tolle ist, du hast eine sehr permanente Begrenzung. Das heißt, du musst nie wieder Zäune erneuern. Mhm. Und du hast die Wiese oder die Weide von Steinen befreit. Und dann können da deine Tiere gut grasen. Fand ich auch ein interessantes Konzept.
Ja. Ich war mal in Wales, da macht man das genauso. Das ist ja auch da an der Küste, also. Und dann immer ihre Schafe dahinter. Scheint ja dann ähnlich zu sein. Okay, also Schottland, war da noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Oder war das so der Gros der Sachen, die du erlebt hast?
Okay,
jetzt hast du uns ja mal, danach bist du wahrscheinlich nach Deutschland zurück, du hast uns ja mal auch erzählt, dass du mal in Costa Rica warst. Das war aber nicht farmtechnisch, sondern mehr so andere Dinge.
Genau, das war was ganz anderes. Das war von der Uni, da habe ich ja studiert. Also kurz nochmal zur Chronologie. Genau, nach Schottland bin ich dann zurück nach Deutschland und habe dann irgendwann mein Psychologiestudium angefangen. Und während des Studiums hatte man die Möglichkeit, ein paar Monate in einem anderen Land für eine gemeinnützige Sache zu arbeiten, freiwillige Arbeit zu machen und dann währenddessen so eine kleine Studie dort durchzuführen. Und das habe ich in Costa Rica gemacht, genau.
Genau, als du dann aus Schottland zurück bist, hast du ja jetzt schon erzählt, dein Studium ging dann fast los. Also da war dann nichts mehr mit nochmal Permakultur starten oder Garten.
Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen demotiviert zu dem Zeitpunkt, weil mein Vorsatz, das ist jetzt selbst ein Projekt zu starten, war ja irgendwie nicht so erfolgreich. Ich konnte es nicht machen, den Gemüsegarten, den ich gemacht habe. war irgendwie schön, aber es hat mir natürlich nicht das gebracht, was ich wollte. In Schottland das zu sehen, wie gesagt, dass dann auch überall die Schnecken waren, obwohl da Enten waren und alles war so ein bisschen durcheinander und Teile waren nicht zu Ende gedacht, habe ich mir gedacht, ja gut, irgendwie klappt es einfach nicht. Und dann, als ich wiederkam, habe ich erstmal etwas Abstand von der Permakultur genommen. Mhm. Dann habe ich dann andere Interessen gesucht und mir gedacht, ja gut, was interessiert mich noch? Ich meine, wir sind ja sehr heterogene Menschen, wir haben viele Interessensgebiete normalerweise und Psychologie war auch ein Gebiet, was mich fasziniert hat und dann habe ich mich jetzt erstmal damit beschäftigt. Aber natürlich im Hinterkopf immer gehabt, ja gut, irgendwann, das habe ich, muss ich sagen, habe ich echt nach hinten geschoben. Ich dachte ja irgendwann, wenn du über die 40 bist, dann beschäftigst du dich nochmal damit, wenn du in ein paar Phasen in deinem Leben weiter bist.
Und jetzt steht die 2 immer noch vorne und du hast einen Podcast, wo du über das
Thema. Ja, man hält es halt einfach nicht aus. Es ist halt so ein spannendes Thema, wo du jetzt auch mit deinem Studium dich mehr damit auseinandergesetzt hattest und mir nochmal wieder mit Input gegeben hast und mich so ein bisschen angestachelt hast.
Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Ich fand eigentlich, also ich habe das Thema ein bisschen, du hast mir natürlich nach deiner Reise, haben wir uns ja auch getroffen, hast du auch natürlich auch davon erzählt, aber damals war ich da auch noch nicht so drin in dem Thema und es hat mich, also ich habe es vielleicht auch nicht ganz verstanden, es hat mich noch nicht so gecatcht. Und als ich dann später dann auch so da reingesogen wurde, da hatte ich richtig Lust drauf. Und dann dachte ich, boah, schade, dass wir das nicht gleichzeitig, diese Phase hatten. Dass wir nicht irgendwie, weil dann hätten wir vielleicht das Ganze ein bisschen anders aufgezogen oder irgendwie ein anderes, na, vielleicht hätte das dann ja funktioniert. Aber jetzt sitzen wir hier und jetzt geht's so weiter. Aber ganz kurz, um zurückzuschauen, super spannend, was du alles zu erzählen hast. Also ich denke, was man mitnehmen kann, gerade wenn es um das Thema Permakultur ist, dass man sich auf jeden Fall andere Permakulturen und mit anderen Leuten treffen soll und das Ganze sich angucken, wie es andere machen, bevor man irgendwie vielleicht selber was startet. Hast du das auch so empfunden, dass das dir helfen würde, wenn du jetzt was anfängst, wirklich?
Ja, auf jeden Fall. Also es sieht man halt auch, was fehlschlägt oder was nicht so gut funktioniert, wie man sich das denkt. Kurzes Beispiel, Jeff Lortons Farm in Australien. Die hatten früher, hatten sie es einmal probiert, mit Kompost, also durch einen Komposter, das Wasser zu wärmen für die Duschen. Und das scheint wohl nicht so funktioniert zu haben, wie sie sich das gedacht haben. Vielleicht, weil die Duschen zu viel genutzt wurden, weil es gab ja auch viele Freiwillige. Oder das Konzept hat halt nicht so funktioniert. Das hätte öfters ausgetauscht werden müssen. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Aber da habe ich gesehen, okay, es wurde etwas ausprobiert und man hat gemerkt, es ist nicht ideal für diese Situation. Und dann macht man etwas anderes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, mir eine Kompostheizung für mein Wasser zu bauen, dann würde ich nochmal, ich würde echt nochmal Jeff Lortons Farm anschreiben, so, hey, ihr habt das doch auch gehabt, warum habt ihr das nicht mehr? Um mal zu hören, woran ist es gescheitert und würde das bei mir auch scheitern oder eignet sich das vielleicht in meinem Fall?
Ja, sehr guter Punkt. Also es ist ja auch oft spannend, was heißt spannend, aber genauso spannend zu sehen, was nicht funktioniert, wie das, was funktioniert, weil man macht ja doch irgendwie schon öfter dieselben Fehler. Diese Reaktor heißt es ja, glaube ich, wenn man das damit erhitzt. Bevor jetzt einer sagt, natürlich, das Prinzip an sich funktioniert natürlich, aber es scheint ja in der Situation irgendwie das falsche Mittel gewesen zu sein. Wie würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt zurückblickst, um damit vielleicht den Abschluss zu bringen, würdest du es nochmal so machen oder würdest du es irgendwie anders machen oder wie siehst du auf deine permakulturelle Weltreise zurück?
Ja, ist natürlich jetzt aus Hindsight, also aus Rücksicht eine sehr schwierige Frage. Ich bin eigentlich glücklich mit den Dingen, wie sie so gelaufen sind. Ich denke, es ist auch gut, eine positive Perspektive auf die Vergangenheit zu haben und sich nicht in was wäre, wenn, was hätte passieren können, wenn hineintaucht, weil das macht nur unglücklich. Also von daher bin ich ganz glücklich, wie es so laufen und ich würde es nochmal genauso machen. Ich bin sehr glücklich, dass ich die ganzen Reisen gemacht habe, dass ich darüber überhaupt erst von der Permakultur erfahren habe. Ich habe mir am Anfang, bevor ich die Reise angetreten habe, habe ich mir gedacht, boah, hoffentlich findest du auf der Reise irgendetwas, was dich so catcht, dass du da, naja, mehr oder weniger dein Leben drauf fokussieren kannst, so ungefähr, dass du halt so ein Topic findest. Und ich wusste damals schon, ja, hey, so funktioniert das nicht. Man kann nicht losgehen und reisen und sagen, boah, jetzt in den nächsten paar Monaten werde ich jetzt das finden, was mich begeistert, sondern sowas passiert einfach. Und es ist zum Glück passiert und darüber bin ich sehr glücklich.
Oh, das sind schöne Worte. Ich hätte noch eine Frage an dich gehabt, aber ich möchte mit diesen schönen Worten abschließen. Also, ich habe es ja in der ersten Folge schon mal gesagt, wenn ihr auch im Ausland wart und irgendwie Infos dazu habt oder wenn ihr vom Nils noch irgendwas wissen wollt, weil das bei euch auch ansteht, dann schreibt uns gerne info@keepitgrün.de oder podcast@keepitgrün.de oder bei Instagram. Bewertet gerne diesen Podcast. Können wir jetzt bei Spotify ihm 5 Sterne geben. Ansonsten wäre ich durch. Nils, möchtest du noch was sagen?
Ja, vielleicht noch ein kleiner Aufruf. Wenn ihr auch wenn ihr selbst eine Permakulturfarm habt oder ein Gartenprojekt, was mit permakulturellen Prinzipien arbeitet, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wenn es nicht allzu weit weg ist, können wir uns sowas super gerne angucken. Wie gesagt, ne, dadurch kann man lernen und neue Dinge kennenlernen.
Genau. Also habt eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr ja schon im Garten ein bisschen was zu tun. Ansonsten kommt der nächste Podcast bald. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.
Tschüss.